Herzlichen Dank erstmal für die nette Ankündigung und herzlichen Dank auch für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um es gleich vorwegzunehmen, wir reden hier keinem Abbruch oder forcierten Verfall der Zeppelin-Tribüne das Wort. Erst recht soll niemandem, wie ich das gerade eben auf der Treppe gehört habe, der Lernort weggenommen werden. Sehr wohl plädieren wir allerdings für eine Erweiterung eben dieses Lernorts, für eine Erweiterung vor allen Dingen des dazugehörigen Blickes, das heißt des Diskurses. Weg nämlich von einer Monoperspektivität bezogen auf die Zeppelin-Tribüne und der damit verbundenen Gefahr einer Monokausalität in der Deutung des Phänomens Nationalsozialismus. Es ist grundsätzlich erfreulich, dass es parteienübergreifend in Nürnberg ein starkes Votum für die Fortsetzung einer Politik der Wertschätzung von Erinnerung und Erinnerungsarbeit gibt. Das zeugt von der nun mittlerweile undiskutierbar gewordenen Inkorporation dieser Vergangenheit in das Selbstverständnis Nürnbergs. Das war, wie vermutlich viele hier wissen, nicht immer so und ist gemessen an der seit 1945 vergangenen Zeitspanne eigentlich auch noch gar nicht so sehr lange so. Wichtig wäre dennoch, die Zeppelin-Tribüne nicht zu funktionalisieren und für politische Ränkespiele, wie wir sie heute Morgen in einigen Vorträgen skizziert bekommen haben, zu benutzen. Heute Morgen der Zeitungsartikel, den viele von Ihnen gelesen haben, hat ja auch noch diesen etwas gefährlichen Subtext, wie ich finde, der Demokratiediskussion. Also wer nicht für den Erhalt ist, sei auch kein Demokrat. Ich finde, das sind doch gefährliche Ebenen. Sehr wohl wollen wir deshalb für die doch erheblichen Deutungs-, Entwicklungs- und Gestaltungsspielräume im Umgang mit der Tribüne in Korrespondenz mit dem Gesamtgelände herausheben. Das eine darf nicht ohne das andere gedacht werden. Sehr wohl sind wir deshalb für eine angstfreie, mutige, kreative, vielleicht auch realutopische, in jedem Fall transparente Verstetigung eines Diskurses darüber, der nicht nur dann öffentlich geführt werden darf, wenn zivilgesellschaftlich höchst anerkennenswerte Initiativen wie der Verein Baulust heute Anlass und Möglichkeiten schafft. Ein solcher Diskurs umfasst, wie wir alle wissen, sehr unterschiedliche Perspektiven und Schwerpunktsetzungen. Geschichtswissenschaftliche, geschichtsdidaktische, pädagogische, erinnerungspolitische, künstlerisch-ästhetische, landschaftsgestalterische, städtische, zivilgesellschaftliche und sicher auch, aber eben nicht ausschließlich, denkmalschützerische, bautechnische und architektonische. Wohl jeder einzelne dieser Schwerpunkte könnte problemlos für sich allein genommen Symposien füllen. Man hätte den Tag heute beispielsweise, um es mal mit meinem Fachschwerpunkt durchzuspielen, auch ausschließlich aus erinnerungspädagogischer Perspektive konzipieren können. Gäbe es ein solches Forum, in dem zum Beispiel ein erinnerungsgeschichtlich motivierter fachpädagogischer Diskurs verstetigt geführt würde, unter Einbeziehung aktiv in diesem Bereich Engagierter, angebunden an die heute aktuell geführten Fachdiskurse anderer Gedenk- und Erinnerungsstätten, seien es nationale oder auch internationale, würde uns das vermutlich ziemlich gut tun, könnten wir heute damit doch auch auf die laufenden Ergebnisse der in solchen Foren geführten Diskurse zurückgreifen. Bei all den angesprochenen, multiperspektivisch auszulotenden Entwicklungsräumen braucht es, um es auf einen kurzen Nenner zu bringen und rekurrierend auf die große politische Theoretikerin Hannah Arendt, ein Denken ohne Geländer. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht und halte immer an der passenden Stelle meines Vortrags auch mal ein Buch hoch. Bücher sollen nicht schaden. Vielleicht ist es am Ende gar nicht so relevant, für welche der wie auch immer gearteten Versionen des weiteren Umgangs mit der Tribüne und dem Gelände wir uns entscheiden. Aber entscheidend wird sein, dass der Weg zu solch einer Entscheidung von Diskursfülle und nicht von Diskursmangel geprägt ist, dass er transparent ist und viele Positionen auf dem Weg der Konzeptfindung zugelassen hat. Dies vorweg. Unser nun folgender Impuls steht unter einer historisch-politischen Bildungsperspektive und ist das Ergebnis eines gemeinsamen Austausches dazu von Hermann Glaser und mir. Er ist gleichzeitig eine Art Substrat langjähriger Bildungserfahrungen zum Thema. Deshalb fließt in die Ausführungen selbstredend auch der kontinuierliche Erfahrungsaustausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit, insbesondere natürlich derer hier vor Ort, mit ein. Wie Sie ja vielleicht wissen, haben wir in Nürnberg die für die Bundesrepublik ziemlich einmalige Situation, dass man bei der Errichtung des Dokumentationszentrums keine eigene pädagogische Abteilung eingerichtet hat, sondern auf bereits etablierte Bildungspartner in Nürnberg zurückgriff. 5 Bildungspartner konzipieren hier seit 2001 gemeinsam das pädagogische Angebot des Studienforums und mittlerweile auch des Memoriums. Unser Beitrag steht unter der Überschrift »Ein Trümmerfeld als Lernort« und skizziert im Folgenden 2 Teile. In einem ersten Vortragsteil werde ich einen Eindruck zum Stand der aktuellen Herausforderungen zum Nationalsozialismus und seiner Vermittlung aus pädagogisch-didaktischer Sicht geben. Und in einem zweiten Teil formuliert Hermann Glaser anschließend seine Erfahrungen und daraus abzuleitende Postulate für den Lernort Nürnberg. Gerne provokativ und zuspitzend. Was sind die Ausgangspunkte und aktuellen Herausforderungen, mit denen wir es in der Erinnerungsarbeit zum Nationalsozialismus heute zu tun haben? Historie, das steht fest, hat längst aufgehört, für eine größere Anzahl von Menschen Medium reflexiver Selbstvergewisserung zu sein. Nur die Zeit des Nationalsozialismus scheint mit Vehemenz gegen diesen Trend zu laufen. Knapp 7 Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Erinnerung an die Verbrechen, die während der NS-Zeit verübt wurden, und die Opfer, die zu beklagen sind, fest in der politischen Kultur der Bundesrepublik und der europäischen Nachbarn verankert. Sie bildet inzwischen so etwas wie das Paradigma kollektiver Erinnerung schlechthin. Auch wenn in letzter Zeit nach Phasen der Verdrängung, der Bewältigung und einer, so wie es scheint, nicht enden wollenden Erinnerung ab und an nun auch der Ruf nach einer Zeit des Vergessens laut wird. Trotzdem, wie sehr die normativen Grundlagen unserer sich herausbildenden Weltgesellschaft gerade in der Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen geschaffen worden sind, wird an einer reflexiv werdenden Erinnerungsgeschichte immer deutlicher. Das Bewusstsein dafür, warum speziell die Erinnerung an den Holocaust bleibender Bestandteil deutscher Identität ist, so an Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Staatsbesuch 2008 in Israel, muss jedoch, soll es von den nachkommenden Generationen nicht als Diktat und ungerechtes Verhängnis empfunden werden, stets neu erzeugt, plausibilisiert und zugleich diskutierbar gemacht werden. Und so gehört die Frage nach dem »Wie war es möglich?« zu den entscheidenden Erkenntnisfragen unserer Zeit. Keine andere Epoche der deutschen Geschichte wurde und wird anhaltend so intensiv erforscht wie die NS-Zeit. Wie kam es zu diesen immensen Dynamiken der Herstellung von Gemeinschaft im Alltag? Wie konnte es zu diesem historischen Vorgang einer kategorialen Ausgrenzung in so extrem kurzer Zeit kommen, ohne relevante Gegenmacht? Und wie konnten sich in einer Gesellschaft mit ihrer rechtsstaatlichen Tradition, technisch-wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit und Hochkultur derartig kriminelle Verfolgungs- und Vernichtungsenergien entfalten und radikalisieren, bis hin eben doch zur Realisierung des eigentlich Utopischen? Die Notwendigkeit der pädagogisch-didaktischen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit ist heute, nicht erst seit Adorno, grundlegender Common Sense unseres Bildungsverständnisses und damit unserer Bildungspolitik. Es ist elementar, wenn auch nicht unbedingt zeitlich luxuriös, in den Lehrplänen verankert. Aber wir sehen uns heute im Jahr 2014 sich verändernden Herausforderungen und Problematiken gegenübergestellt. Und ich will im Folgenden einige davon kurz anreißen, Da ist einmal der viel zitierte Übergang vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis. Es ist der Zeitpunkt, ab dem der kollektive Prozess der Erinnerung eines historischen Ereigniskomplexes zunehmend ohne die aktive Beteiligung von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geschehen muss. Die Schwelle des Übergangs damit zu einer ganz und gar künstlichen, das heißt vor allem medial geprägten Erinnerung. Sie alle wissen um die geradezu hektische Erinnerungstätigkeit, um die letzten noch lebenden Zeitzeugen, die eine, vermutlich auch Ihnen selbst, bisweilen ein wenig unheimliche, bislang ungekannte Aufmerksamkeit genießen. Ihre letzten Vermächtnisse werden mit großem Interesse wahrgenommen. Sie sind aus pädagogisch-didaktischer Sicht nicht immer unumstritten und bedürfen angemessener Einordnung. Wir haben des Weiteren junge Generationen, die nun mittlerweile zeitlich so weit von der NS-Zeit entfernt geboren sind, dass ihnen kaum noch unmittelbare verwandtschaftliche Bezüge bewusst sind. Während die letzten Überlebenden und Täter sterben, ist eine Generation herangewachsen, für die der Nationalsozialismus ganz und gar Geschichte ist. Die Mehrzahl der heute 14- bis 19-Jährigen wird deshalb guten Gewissens sagen können, Opa war kein Nazi, weil er nämlich ganz einfach viel zu jung ist, als dass er den Zweiten Weltkrieg erlebt hätte. Der Sozialpsychologe Harald Welzer hat mit diesem Satz vor 10 Jahren die Verleugnungsarbeit der Enkel beschrieben. Das aktive Familiengedächtnis der Urenkel dürfte hingegen nur selten über die Wirtschaftswunderjahre hinausreichen. Das Buch habe ich auch dabei, es kennen wahrscheinlich auch einige hier. Schließlich, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Wir haben die Herausforderung, dass viele junge Menschen diese Geschichte nicht als ihre Herkunftsgeschichte erfahren haben. Jüngere Forschungen an der FU Berlin, der Historikerin Viola Georgi zum Thema entliehene Erinnerung, Geschichtsbilder junger Migranten in Deutschland zeigen eindrucksvoll, was das für eine Rezeption dieses Teils der Geschichte bedeutet. Ausgangspunkt für ihre Untersuchungen ist die Tatsache, dass ein beachtlicher Teil der heute in Deutschland lebenden jungen Menschen über Familien- und Kollektivgeschichten verfügt, die sich von den Deutschen unterscheiden. Gleichzeitig leben diese Jugendlichen jedoch in einer Gesellschaft, in der Nationalsozialismus und Holocaust im politisch-moralischen Diskurs der Öffentlichkeit eine herausragende Stellung einnehmen. Wenn wir uns weiter hangeln an einer ersten Bestandsaufnahme, dann müssen wir auch nennen, wir haben gerade bei jüngeren Generationen ein oft fehlendes Wissen über die Nachkriegsgeschichte, ebenso wie über die Entstehung der Erinnerungskultur. Aber auch Qualität und Tiefe des Wissens über die NS-Zeit selbst differieren doch mitunter sehr stark. Als Stichworte seien genannt G8, insgesamt doch wenig Unterrichtszeit für Geschichte und Zeitpolitik, Kürzungen im Bereich der nonformalen politischen Bildung etc. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Sehr viele junge Menschen sind an der NS-Vergangenheit sehr interessiert. Ich zitiere hier eine der jüngeren, einer Vielzahl ähnlich ergebnislautender Studien, veröffentlicht im Zeitmagazin November 2010 unter der Headline Jugendliche und NS-Zeit. Die NS-Zeit bewegt Jugendliche nach wie vor, aber sie wollen nicht auf Befehl betroffen sein. Nur eines steht von Anfang an fest. Die herausfordernde Frage, was geht uns das noch an, wollen junge Menschen heute nicht rhetorisch verstanden wissen. 69% interessieren sich nach eigenem Bekunden sehr für die Zeit des Nationalsozialismus. 80% halten Erinnern und Gedenken für sinnvoll. 59% empfinden Scham angesichts der deutschen Verbrechen. So hat das Institut TNS Infratest eben für das Zeitmagazin ermittelt. Eigentlich könnte man sagen, Lernziel erreicht. Wahrscheinlich wäre man in anderen Feldern schulischer Curricula und pädagogischer Bemühungen über solche Quoten hoch zufrieden. Aber was steckt hinter solchen Zahlen? Wir alle wissen natürlich auch um die zahlreichen anders anmutenden Facetten. Junge Menschen, die gelangweilt durch Ausstellungen schlendern, ihre Vesperbrote in Gedenkstätten verspeisen und zwischen den Stelen des Holocaust-Mamas in Berlin oder anderswo Späße machen und herumalbern. Was finden wir heute vor? Da ist zum einen das, was Harald Welzer, aber auch andere als didaktisches Paradoxon benennen. Nämlich Fakten in einem Atemzug mit der dazugehörigen moralischen Botschaft zu vermitteln. Also eine Art sozial erwünschtes oder politisch korrektes Sprechen über die NS-Zeit einzuüben. Gegen eine solche Erinnerungszumutung aber regt sich gerade in jungen Menschen oft Widerstand. Denn wenn auch einerseits die Bedeutung der Vermittlung der Geschichte von NS und Holocaust von Jugendlichen mehrheitlich akzeptiert oder begrüßt wird und daraus auch durchaus Transfers für das eigene Verhalten abgeleitet werden, übersetzt sich die Vermittlungspraxis bei nicht wenigen in ein Gefühl der Freiheitseinschränkung. Die Vermittlung historischen Wissens ist häufig mit einer Art moralischer Gebrauchsanweisung versehen. Und so glauben etwa 40% der befragten Jugendlichen, sich beim Thema NS-Zeit eben politisch korrekt verhalten zu müssen. 43% fühlen sich genötigt, Betroffenheit zu zeigen, wenn dieses Thema angesprochen wird. Und immerhin 39% beklagen, dass man über die NS-Zeit keine Witze machen dürfe. Ähnliche Befunde zeigen sich auch in zahlreichen anderen qualitativen Studien zum Geschichtsbewusstsein in der dritten und vierten Generation nach dem Holocaust. Was heißt das? Zum einen, die Botschaft ist angekommen. Es ist heute vielleicht nicht mehr nötig zu fordern, dass an den Holocaust zu erinnern und der Opfer zu gedenken sei. Daran hat gesamtgesellschaftlich außer ein paar Neonazis niemand auch nur den geringsten Zweifel oder die geringste Kritik. Dennoch wirken heute Rituale der Holocaust-Erinnerung merkwürdig abgestanden und petrifiziert, für Jüngere kaum anschlussfähig. Und ein letzter Punkt, der sich den uns stellenden Herausforderungen widmet, sozusagen auch unserem eigentlichen Handwerk, unserer Profession. Unsere Arbeit hier bewegt sich im Rahmen historisch-politischer Bildung. Das Selbstverständnis der politischen Bildung gründet auf dem sogenannten Beutelsbacher Konsens, der als so etwas wie das Grundgesetz der politischen Bildung gilt. Und er beinhaltet im Wesentlichen drei Paradigmen. Da ist erstens das Überwältigungsverbot, zweitens das kontroverse Gebot und drittens die Interessenanalyse. Was heißt das? Überwältigungsverbot, es ist nicht erlaubt, Teilnehmenden mit welchen Mitteln auch immer im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Hier genau verläuft die Grenze zwischen politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar mit dem Selbstverständnis einer, sei es schulischen oder außerschulischen, Lehrkraft in einer demokratischen Gesellschaft und der Zielvorstellung von der Mündigkeit von jungen Menschen. Zweitens das sogenannte kontroverse Gebot. Was in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht oder in der Bildungsarbeit als kontrovers aufscheinen bzw. vermittelt werden. Diese Forderung ist mit dem vorgenannten Überwältigungsverbot aufs Engste verknüpft. Denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Zu fragen ist eher, ob die Lehrkraft nicht sogar eine Korrekturfunktion haben sollte, das heißt, ob sie nicht gerade solche Standpunkte und Alternativen besonders herausarbeiten muss, die Teilnehmenden von ihrer jeweiligen politischen oder sozialen Herkunft her eher fremd sind. Und drittens, die Teilnehmenden müssen in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und die jeweils eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene Lage mit zu gestalten. Das heißt, eine eigene politische Position zu finden. Im Mittelpunkt also steht die Mündigkeit von Menschen. Es ist das für eine demokratische politische Bildung auch einzig Mögliche. aber auch in demokratischen Gesellschaften durchsetzbare Konzept, weil es die Anerkennung der Freiheitsrechte für alle Bürgerinnen und Bürger voraussetzt. Hier schließt politische Bildung ausdrücklich die Möglichkeit ein, dass die Lernenden in der Beurteilung politischer Streitfragen zu anderen Ergebnissen kommen als die Bildnerinnen und Bildner oder als die Lehrkräfte und dass dies ein wünschenswertes Ergebnis von Lernprozessen sein kann. Konflikte also sind ebenso notwendig wie erwünscht. Soweit zu einigen Grundlagen und aktuellen Herausforderungen. Was sind unverzichtbare inhaltliche Dimensionen einer zeitgemäßen historisch-politischen Bildungsarbeit? Ich will im Folgenden 5 wichtige inhaltliche Dimensionen benennen. Da ist erstens eine historische Dimension. Sie bleibt gerade in einer sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigenden politischen Bildung unverzichtbar. Dass hier eine oft einseitige moralische Inanspruchnahme des Themas unerwünschte Gegenreaktionen provoziert, habe ich vorhin ausgeführt. Darüber hinaus aber gilt es, den Eigenwert einer Epoche zu schützen, die aufgrund millionenfach erlittenen Unrechts nicht auf eine drastische Fabel für gut gemeinte pädagogische Zwecke reduziert werden darf. Die Verbrechen des Nationalsozialismus wurden, um es auf den Punkt zu bringen, nicht begangen und die Leiden nicht durchlitten, damit wir heute eindringlicheren Demokratieunterricht gestalten können. Denn gerade angesichts des Abschieds von den Zeitgenossen und des vollständigen Übergangs in eine mediale Form des Gedächtnisses gilt es mehr denn je im Bewusstsein zu halten, dass das, was nie hätte geschehen dürfen, eben doch unsere tatsächliche Geschichte ist und wir es uns und anderen im Sinn von Walter Benjamins gegen den Strich gebürsteter Geschichte schuldig sind, uns immer erneut darüber zu verständigen, wie mit dieser Tatsache umzugehen ist. Zweitens, die Opfer- oder Leidensdimension. Schon vor Jahren hat der Historiker Saul Friedländer in seinem Buch »Das Dritte Reich und die Juden« die Idee einer integrierten Geschichte des Nationalsozialismus entwickelt, die objektive Fakten und subjektive Wahrnehmungen, Opfer- und Tätergeschichten verwebt. Und wenn man nur ein einziges Buch über den Nationalsozialismus lesen dürfte, dann sollte es dieses Buch sein, weil es ihm eben gelingt, die Chronologie der Ereignisse darzustellen, aber eben auch die subjektive Sicht der Opfergruppen mit einzubeziehen. Widersprüche sollen sich nicht auflösen, sie sollen kollidieren. Friedländer will damit das Primärgefühl der Fassungslosigkeit erhalten, ohne dass die Quintessenz heißen muss, das lässt sich sowieso nicht verstehen. Wer Schülerinnen und Schülern einen erklärenden Zugang zur Geschichte öffnen will, darf den Holocaust daher nicht als das schlechthin Unbegreifliche darstellen, als das bloße Verhängnis, das quasi aus dem Nichts entstanden ist. Der Respekt vor den Leiden der Opfer versteht sich von selbst. Die Identifikation war die große aufklärerische Leistung der Täterkinder. Man sollte sie kritisch bewahren. Das heißt aber auch, sich vor falschen Betroffenheitsritualen zu hüten. Und es gilt, hinter der Opfergeschichte die Genese der Tat zu erklären, die Tätergeschichte. Es gilt zu vermeiden, dass der Holocaust in eine falsche, pseudosakrale Dimension entrückt wird. Die Täterdimension oder die Partizipationsdimension. Erst in den letzten 1,5 Dekaden ist das Betriebsgeheimnis deutscher Vergangenheitsbewältigung, dass es sich beim Dritten Reich um eine Zustimmungsdiktatur gehandelt hat, so etwas wie öffentlicher Common Sense geworden. Das Konstrukt der Volksgemeinschaft war offensichtlich weitaus mehr als nur ein raffinierter Propagandatrick, sodass der Zusammenhang zwischen Faszination und Verbrechen der NS-Gesellschaft weiterer, vielleicht schonungsloserer Erklärungen bedarf. Nicht zuletzt angeregt durch den Generationenwechsel unter den Historikerinnen und Historikern, aber auch durch neu zugängliche Forschungslandschaften im Zuge der Beendigung des Kalten Kriegs, wird die Geschichte der NS-Verbrechen immer konkreter auch unter der Perspektive des Fußvolks der Endlösung betrachtet, das seine Durchführung des Holocaust erst realisierbar gemacht hat. Wer waren diese Deutschen? Wie ticken sie? Was treibt sie an, dass sogar Massenmord zur Alltagsroutine werden kann? Damit einher geht zunehmend die Erkenntnis, dass das, was wir als den Holocaust umschreiben, ein komplexes, oft aus kleinteiligen Initiativen sich speisendes Unternehmen war, das auf allen Ebenen willige Partizipatorinnen und Partizipatoren benötigte. Die entlastende Vorstellung, die Beteiligten, die Aktiven, die Täter, seien vornehmlich emotionslose, technokratisierte Mordmaschinen oder gar Roboter gewesen, erweist sich so als nicht haltbar. Selbst in Blut wartende Angehörige von Einsatzgruppen und Sonderkommandos waren, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, Menschen wie du und ich, ganz normale Männer und Frauen, Menschen ohne pathologische Prädispositionen, Menschen, die sich aus praktisch allen Schichten und Gruppen der deutschen Bevölkerung rekrutieren konnten, Menschen aus der Mitte der damaligen deutschen Gesellschaft, die sich in ungewöhnlich schrecklichen Situationen mit unglaublich außergewöhnlichen Anforderungen als Menschen bewähren mussten. Aber wenn auch zunehmend von der Normalität der Täter die Rede ist, muss dies doch von einer Normalisierung der Taten scharf unterschieden werden. Die Frage nach dem dabei abgelaufenen Ethikprogramm oder einfach ausgedrückt der Moral, die sich und andere in die Lage versetzte, sich zurechtzufinden und sich selbst dabei gerecht und trotz allem anständig zu finden, ist bislang immer noch eine der zentralen Fragen. Denn jedem, der sich auf die Selbstwahrnehmungen der NS-Gesellschaft einlässt, wird eines schnell klar. Mit welch ungeheurem Aufwand nämlich damalige Volksgenossinnen und Volksgenossen, und zwar jeglicher Couleur, ihr Tun auch vor sich selbst legitimieren. Besonders deutlich, aber auch besonders abschreckend wird dies zum Beispiel in den Verteidigungsprotokollen der unzähligen Prozesse. Da ist natürlich die berüchtigte Rede Himmlers in Posen, in der er vom anständig geblieben sein der mit der Vernichtung beschäftigten SS-Leute spricht. Da ist der Angehörige eines Polizeibataillons, das unmittelbar 35.000 Menschen auf dem Gewissen hat und der erklärt, er habe, wenn möglich, versucht, nur auf Kinder zu schießen. Seine Begründung: Es sollte gewissermaßen eine Gewissensberuhigung für mich selbst sein, die nicht ohne ihre Mutter mehr lebensfähigen Kinder zu erlösen. Ähnliche Beispiele haben die ein oder anderen von Ihnen vielleicht auch gesehen im aktuell laufenden Kinofilm Das Radikal Böse. Was heißt das denn nun bezogen auf die Vermittlung der NS-Vergangenheit? Ich komme zur vierten Dimension, der Kontroversitätsdimension. Kontrovers zu beurteilen sind damit selbstverständlich nicht die Verbrechen als solche. Wie groß hier die Übereinstimmung einer moralischen Bewertung ist, wie politisch korrekt auch immer eingeübt, das haben wir vorhin gehört. Sehr wohl kontrovers, aber stellt sich die Frage nach den Ursachen. Die Frage, wie war es möglich, ist bis heute eine der Schlüsselfragen in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Es ist und bleibt kontrovers analysiert, wie es zum größten Verbrechen des Menschen am Menschen kommen konnte. Nicht überwältigen dürfen wir junge Menschen also bei der Suche nach Antworten, indem wir eine mögliche Antwort zu Ungunsten anderer einseitig stark machen. Nürnberg ist weder ein als solcher klar zu bezeichnender Gedenkort noch ein als solcher klar zu bezeichnender Täterort. Es ist ein Ort, der die Taten mit salonfähig gemacht hat, der wie kein anderer Ort als Ort der Massen die Partizipationsfähigkeit und Anpassungswilligkeit dieser nun sich selbst neu definierenden Mehrheitsgesellschaft aufzeigt. Ein Ort, wie wir alle wissen, der für die Ästhetisierung von Politik, für schöne Bilder, für Show, für Inszenierung, Selbstüberhöhung und Propaganda steht. Die Zeppelin-Tribüne steht in diesem Zusammenspiel ganz besonders für die Selbstdarstellung des Führers, den Führerkult, die Selbstdarstellung der Volksgemeinschaft, für das Aufzeigen der Wehrfähigkeit. Sie ist das wahrscheinlich spektakulärste und aufwendigste Beispiel narzisstischer Selbstdarstellung und Triumph des Willens, ist die ziemlich sicher gelungenste Inszenierung dieser Inszenierung. Darin liegt die Herausforderung. Man könnte auch sagen, die Gefahr, die Nürnberg für uns, die historisch-politische Bildungsarbeit, darstellt. Denn sie besteht in eben dieser Schwerpunktsetzung auf den Faktor Propaganda und Inszenierung. Zur Herausforderung wird dieser Faktor, weil wir nicht der Verführung verfallen dürfen, eine Klärung der Frage, wie war es möglich, zugunsten einer vorschnellen, einseitigen Antwort der Wirkung der Propaganda zu geben. Nur weil uns hier die Propaganda und der schöne Schein besonders umfangreich entgegentreten, dürfen sie uns noch lange nicht besonders sinnfällig erscheinen. Wir dürfen sie im Sinn eines verantwortungsvollen Umsatzes der Axiome des Beutelsbacher Konsenses als Erklärung nicht bevorzugt monokausal betonen. Selbstredend muss die Frage, welche Rolle spielt die Propaganda, in einer Analyse vorkommen, aber eben nicht vorschnell auf Kosten anderer Erklärungsansätze. Außerdem, die Wirkung von Propaganda, das sagen uns allerjüngste Forschungen, bleibt offenbar doch hinter dem zurück, was wir ihr gerne mal zuschreiben. Denn wir müssen differenzieren zwischen dem, was hier tatsächlich stattgefunden hat, an Inszenierung, an Aufmärschen, an schönen Bildern auf der einen Seite und an einer wie auch immer erfolgten oder vermuteten oder verfehlten Wirkung auf der anderen Seite. Das eine ist nicht gleichzusetzen mit dem anderen. Den schon zitierten schönen Schein des Dritten Reiches hat uns vor Jahren bereits Peter Reichel erklärt. Und, um auch hiesige Kompetenzen zu nennen, ausführlich auch Kollegen wie Eckhard Dietz-Wellwinger oder Siegfried Zellenhefer. Neue Forschungsarbeiten, die sich gezielt mit der Wirkung der Propaganda auseinandersetzen, sind hinzugekommen. Die NS-Propaganda als gescheitertes Projekt. So ist zum Beispiel der Titel eines Forschungsfeldes, das im Frühjahr letzten Jahres auf der 4. großen internationalen Holocaust-Konferenz in Berlin stand, die unter dem für Nürnberg so ertragreichen Titel Volksgemeinschaft, Ausgrenzungsgemeinschaft einem breiten Fachpublikum vorgestellt wurde. Die Volksgemeinschaft, also eine der für Nürnberg ganz zentralen Kategorien, stellt sich nicht über die nationalsozialistische Propaganda her. So zum Beispiel einer der Referenten Janusz Steuer. Er ist Mitarbeiter am Lehrstuhl für Zeitgeschichte der Ruhr-Universität Bochum und im DFG-Forschungsprojekt der NS als biografische und gesellschaftliche Herausforderung tätig. Er forscht zu Tagebüchern und sogenannten Ego-Dokumenten aus der NS-Zeit. Und ich zitiere ihn aus einem Interview. Da hat man ganz viel über erfolgreiche Projekte des Nationalsozialismus gehört, die dafür gesorgt haben, dass sich die Volksgemeinschaft realisiert hat. Die Propaganda, so ein wichtiges Ergebnis, hat nicht zu einem erfolgreichen Projekt gehört. Der Anspruch, den die Propaganda selbst formulierte, also zu einer umfassenden Vergemeinschaftung der deutschen Gesellschaft zu führen, das hat nicht funktioniert. Ich lese, also Stoiber, lese in meinem Projekt ja viele Tagebücher. Da wird geschildert, wie Medien aufgenommen werden. Da kann man halt sehen, dass es einen Teil des Publikums gibt, das bereit ist, sich an den Vorstellungen der Nationalsozialisten zu orientieren. Aber es gibt eben auch Leute aus dem Publikum, die ganz und gar nicht auf die gedachte oder beabsichtigte Wirkung der Propaganda reagieren, die erschreckt sind durch Inszenierungen, die sich der Gemeinschaft nicht anschließen können oder wollen, die mehr Wert legen auf den politischen Inhalt der Reden, die gehalten werden, als auf das große Brimborium drumherum, die es wichtig finden, eigene Standpunkte dazu festzuhalten. Und ich verweise hier auch noch auf eine zweite, gerade hochaktuell laufende Forschungsarbeit zu den Reichsparteitagen und der Wirkung der Propaganda, die an der Universität Bayreuth angesiedelt ist, eben zu diesem Titel Große Propagandaveranstaltungen und ihre Wirkung, die Parteitage von NSDAP. Sie ist noch nicht veröffentlicht, deswegen zitiere ich jetzt hier auch nichts, obwohl ich die Erlaubnis hätte. Sie beruft sich als Hauptquellen auf die internen Stimmungsberichte der Regierungspräsidenten und interne Meldungen aus den einzelnen Gauleitungen. Und der Tenor an Zwischenergebnissen, den ich jetzt gelesen habe, der geht in etwa auch dahin, dass die Wirkung eben bei weitem nicht so weit war, wie wir ihr gerne zuschreiben würden. Das heißt also, wir müssen sehr stark differenzieren. In Summa, historisch-politische Bildungsarbeit, die diese Bezeichnung verdient, wird die Faszination und Propaganda nicht bedienen. Sie dekonstruiert Faszination. Sie ermutigt aber nicht, sie nachzuempfinden, damit man sich besser vorstellen kann, wie etwas gewirkt hat. Sie kann sie sich zunutze machen, um über Fragen zu sprechen, die wichtig sind, nämlich über die Voraussetzungen der Taten und die Motive der Beteiligten und Täter. Diese Fragen sind wichtig, weil sie auf eine Erklärung von Taten zielen, denen viele zum Opfer gefallen sind. Letztlich sind sie der Opfer wegen wichtig, nicht der Täter wegen. Und um das Ausmaß der menschengemachten Katastrophe auch nur annähernd ermessen zu können, muss man sich bemühen, mit den Augen der Opfer auf das Geschehen zu schauen. Eine fundierte historisch-politische Beschäftigung mit den Tätern und Partizipierenden erfordert zwingend diese Multiperspektivität. Und es gibt deshalb, und das gilt eben besonders für Nürnberg, eine besondere Verpflichtung an den Orten der Inszenierung der Täter, der Frage nach den Ursachen der Verbrechen nachzugehen. Antworten auf diese Fragen werden nämlich tatsächlich nur auf der Täterseite zu finden sein. So wenig wie der Antisemitismus sich aus dem Verhalten oder gar den zugeschriebenen Wesen der Juden erklären lässt, so wenig lehrt uns der Blick auf die Opfer über die Gründe, warum man sie zu Opfern machte. Wie und inwieweit erschließen sich uns nun aber die Ursachen der Verbrechen durch die Befassung mit den Tätern? In der ständigen Ausstellung der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem werden Biografien und Dokumente zu den Tätern der Shoah in schwarzen Kästen, sogenannten Black Boxes, präsentiert. Sie erinnern an die Black Box in Flugzeugen. Wenn ein Flugzeug abstürzt, Sie kennen das, bemüht man sich, die Black Box zu bergen, denn in ihr befinden sich Aufzeichnungen, denen man oft die Ursache des Absturzes entnehmen kann. Liefern die schwarzen Kästen in Yad Vashem die Erklärung dafür, dass ein Land, dessen Kultur man in der ganzen Welt schätzte, den Zivilisationsbruch der Weltgeschichte beging? In der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel, wohin die meisten Überlebenden ausgewandert sind, bleiben die Informationen über die Täter marginal. In Deutschland muss das anders sein. Die aufklärende Kraft geschichtlicher Arbeit kommt hier, und das ist eben für Nürnberg besonders relevant, in einer anspruchsvollen pädagogisch-didaktischen Arbeit, in der Analyse dieses nationalsozialistischen Projektes, einer auf Exklusion praktizierenden Volksgemeinschaft zum Tragen. In Auseinandersetzung mit der jüngeren empirischen Forschung muss der komplexen, aber insgesamt erschreckend tiefen Bindung großer Teile der deutschen Bevölkerung an das NS-Regime nachgegangen werden. Herausgearbeitet werden müssen deren Ziele sowie die individuell auszulotenden Verhaltensweisen zwischen Wertekongruenz, Resistenz und Anpassung. Vermieden werden muss dabei eine übertriebene Identifikation von Gegenwart und Geschichte. Die Vergangenheit ist eben nicht allein deshalb schon bewältigt, weil sie Vergangenheit ist, und die Diktatur der Demokratie wich. Kritisch, so hat Volkhard Knigge formuliert, wird die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit jeweils nur, wenn man Grundvoraussetzungen der NS-Verbrechen wie Antisemitismus, Demokratieverachtung oder Autoritätsgehörigkeit einerseits für überwunden hält, andererseits aber nach wie vor bestehende Möglichkeiten des Historischen. Im Resümee: Formeln wie Propaganda, Ideologie und Gewalt, aber auch anonyme Systemdynamiken reichen als Erklärungsansätze für die Realisierung eines Völkermordes, damit der Vernichtung ganzer Bevölkerungsgruppen im nationalsozialistisch beherrschten Europa nicht aus. Eine anspruchsvolle pädagogisch-didaktische Auseinandersetzung muss den aktuellen State of the Art der Wissenschaft selbstverständlich spiegeln. Sie muss ihr Selbstverständnis aus der Anschlussfähigkeit an die jeweils aktuellen Diskurse ziehen. Sie darf keine verkürzenden, reduzierenden oder simplifizierenden Erklärungsansätze geben. Nur weil in Nürnberg die Wirkmächtigkeit der Propaganda besonders sinnfällig erscheint, darf sie nicht vorschnell oder einseitig oder überbetont als Erklärung herangezogen werden. die NS-Geschichte allein von ihrem Ende her zu erzählen, von den Leichenbergen, verschließt den Weg zurück zu den Anfängen. Die entscheidende Frage ist, wie sich diese Gewalt aus einer modernen Gesellschaft heraus entwickeln konnte. Wo sich das Wissen aber darauf beschränkt, dass 6 Millionen Juden umgebracht wurden und das etwas ganz Fürchterliches war, wundert es kaum, dass mancher 16-Jährige schon alles zu wissen glaubt, nur weil er gelernt hat, die richtige Haltung einzunehmen. Spannend aber wird es vor allem da, wo man Jugendliche mitnimmt, hinein in die brennenden Fragen des Wie war es möglich? 5. Die erinnerungsgeschichtliche Dimension. Ob und inwieweit man Nürnberg als authentischen Ort bezeichnen kann, sei einmal dahingestellt. Steine jedenfalls, so könnte man entgegenhalten, schreien nicht von sich aus. Ganz sicher aber ist, Nürnberg ist ein Ort, der heute vor allem den Umgang mit der NS-Vergangenheit nach 1945 bezeugt. Ganz sicher ist er damit ein zeitgeschichtlicher Erinnerungsort, der vielleicht wie nur wenige andere Orte in diesem Maße nachvollziehbar macht, wie verschiedene Phasen und Intentionen des Umgangs ihre Spuren auf dem Gelände hinterlassen haben. Wie es zu den ersten Versuchen einer Erinnerung kommt und wie sehr das Ringen um richtig und falsch bis unmittelbar heran an die Gegenwart reicht. Ganz sicher ist es eines der großen Potenziale für die politische Bildungsarbeit, die diesem Ort und in engem Sinn damit auch der Zeppelin-Tribüne inhärent sind. Seien es die verschiedenen Gestaltungsphasen des Luitpoldteins oder die bereits erwähnten grundverschiedenen Nutzungspläne der Kongresshalle mit dem 2001 dort eingerichteten Dokumentationszentrum oder eben die Zeppelin-Tribüne, sei es äußerlich oder innerlich. Wir haben es hier in jedem Fall zu tun mit einer Steilvorlage, die wir nutzen können. Und da ist der Zustand der Zeppelin-Tribüne eigentlich gar nicht wichtig. Also wir können es in jedem Fall sozusagen nutzen, um kritische Bildungsarbeit daran zu vollziehen. Zusammenfassend, ich komme jetzt auch gleich zum Schluss. Was also wäre aus den skizzierten Versatzstücken aus Sicht einer historisch-politischen Bildung abzuleiten? Es geht erstens um die Schaffung eines Bewusstseins, dass die NS-Vergangenheit und ihre Folgen der NS-Zeit bis in unsere Gegenwart reichen und uns auch heute immer noch etwas angehen, dass sie ein bis heute unabgeschlossener Bestandteil unserer nationalen Geschichte ist. Es geht zweitens um die Einsicht, dass wir uns um ein gleichermaßen authentisches wie kritisches Bild der NS-Zeit bemühen müssen, dass wir aber auch in der Lage sind, dies zu tun. Es geht drittens darum, den State of the Art des wissenschaftlichen Diskurses abzubilden, keine verengenden, monokausalen Simplifizierungen heranzunehmen, stattdessen eine positive Betonung, ein Zulassen von Komplexität und Kontroversität. Es geht viertens um das Zulassen, Einfordern und Bestärken von Kreativität, um das Schaffen von Mitgestaltungsmöglichkeiten an diesem Erinnerungsdiskurs. Die Kollegin heute Morgen hatte das die aktive Auseinandersetzung genannt. Es geht um die Befähigung, in einer von diversen Interessen besetzten Öffentlichkeit eigenständig angemessene Kriterien für den Zu- und Umgang mit der NS-Zeit zu finden. Es geht um die Reflexion, die Artikulation, die Diskussion und Kritik eigener Erinnerungsbedürfnisse, aber auch deren angemessene Einordnung in soziale, historische, intergenerationelle und ethische Zusammenhänge. Es geht schließlich um die Einsicht in die grundstürzende, elementarexistenzielle Erfahrung des Zivilisationsbruches, der sich im Nationalsozialismus ereignet hat und dessen Erinnerung zugleich Arbeit an den normativen Grundlagen jeder humanen Gesellschaft ist, das heißt eine moralische Erzählung im Menschheitsgedächtnis. Und es geht nicht zuletzt darum, um ein Gefühl dafür, dass die Opfer ein Recht darauf haben, dass man sich ihrer ohne partikularen Nutzen erinnert. Dass also die NS-Zeit vor allem auch eine Epoche erinnerungswürdigen Leidens bestimmter Opfergruppen ist. Damit eng verbunden wäre die Herausbildung einer Ethik der Erinnerung, die Empathie, Geschichtsbewusstsein und eine universelle Ethik mit einschließt. Es geht nicht darum, dem deutschen Fall nachträglich einen Sinn zu geben. Es geht darum, die deutschen Muster des Umgangs mit einer katastrophal kriminellen Vergangenheit in ihrer Beschränktheit, aber auch in ihrem Gelingen im kritischen Bewusstsein zu halten. Welche Potenziale hierfür böte Nürnberg? Braucht man für all das die Steine? Oder gilt es, historiografische und topografische und künstlerisch-ästhetische Dimensionen weiterzufassen? Erfahrungen dazu wird nun in einem zweiten Teil Hermann Glaser vorstellen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.